Es bietet sich nun die Frage, ob es fürs Erste ratsam sei, die Experimente mit dem sogenannten Tischrücken, Tischschreiben oder Klopfen vorzunehmen und ob die Menschheit fürs Zweite, für ihre geistige Bildung etwas dabei gewinnt. Darauf diene folgende, wenn schon etwas gedehnte Antwort. Die Astronomie ist gewiss eine sehr löbliche Wissenschaft, vom rechten Standpunkte aus betrachtet und betrieben, und nützt allen Menschen, wenngleich die meisten davon keine Kenntnis besitzen. Denn irgendeinen Kalender schafft sich fast jeder ordentliche Mensch an und entnimmt daraus, was er für sich braucht. Aber wann da eine Mond- oder Sonnenfinsternis eintritt oder welchen Lauf irgendein Komet nimmt oder wie weit ein Planet von der Erde entfernt und wie groß er ist, wie viele Monde er hat und hunderterlei tiefere Berechnungen, diese gehen die Menschheit wenig oder gar nichts an. Die Menschen hören davon oder lesen solche Berechnungen und glauben solche Angaben ohne Anstand den fachkundigen Astronomen, weil sie wissen, dass die Berechnungen noch allzeit nahe bis auf ein Haar genau und richtig eingetroffen sind. Bis auf die Witterungsanzeigen, die aber darum auch von der etwas gebildeteren Volksklasse durchaus nicht geglaubt werden. Was aber sollte am Ende aus den Menschen und aus der lieben Erde werden, wenn alle Menschen sich auf die Astronomie verlegten, ließen Pflug und Spaten stehen und möchten sich ausschließlich nur mit den schweren Berechnungen in der höheren Astronomie beschäftigen? Ein jeder sieht hier auf den ersten Blick ein, dass der Glaube von Millionen an einen einzigen, geschickten und in seinem Fach kenntnisreichen Astronomen auch um 1 Million mehr wert sei, als so da ein jeder Mensch ein völlig durchgebildeter Astronom selbst wäre. Ja, die reine Wissenschaft würde da am Ende auch notwendig zu Schaden kommen, weil man doch ganz sicher annehmen müsste, dass mit der Zeit die vielen Astronomen miteinander in Streit geraten könnten, wodurch sie dann der hohen Wissenschaft sicher bei weitem mehr Schaden als nützen würden. Und ungefähr so steht es denn auch mit den vorliegenden Experimenten. Diese sollten nur von dazu geeigneten und in der transzendentalen Dynamik wohlerfahrenen Menschen vollzogen werden, wobei Laien besserer Art höchstens als Zeugen zuzulassen wären. Denn verrichten solche Experimente auch solche Menschen, die in jeder tiefer stehenden Wissenschaftssphäre Laien sind, so kann daraus zum wahren Nutzen der Menschheit nie etwas Ersprießliches zum Vorschein kommen. Denn ein Esel bringt nur wieder einen Esel und der Affe einen Affen zur Welt. Kommen mit diesen Experimenten die Kundigen auch hinter große, zuvor kaum je geahnte, tiefe, geistige Wahrheiten, aus denen die blinde Welt viel Licht schöpfen könnte, so werden diese Wahrheiten aber von dem Heer der in jeder höheren Wissenschaftssphäre total unkundigen Experimentanten sogleich verlacht und für null und nichtig erklärt. Weil sie sich bei dem gleichen Experimentieren davon nicht haben überzeugen können. Und so wird dann die gute Sache gleich in ihrem Entstehen auf das Abgeschmackteste besudelt und kann sich dann nur sehr schwer mehr zu ihrer würdevollen Reinheit erheben. Darum ist die Allgemeinheit in dergleichen tiefen Dingen nie so wünschenswert, wie manche Menschen meinen. Die alten Römer, obgleich Heiden, hatten in der Hinsicht einen guten Spruch. Er lautete: Quod licet Jovi, non licet Bovi. Was Jupiter kann, kann der Ochse nicht. Und es sollte auch für die Menschen angenommen sein. Ein jeder sollte in seiner Sphäre tüchtig sein. Was er ist, das soll er ganz sein. Dass er den Glauben, der ihm gezollt wird, rechtfertige. So wird ein Mensch dem anderen zum unerlässlichen Bedürfnis, und es würde dadurch ein Leuchten und Gegenleuchten unter den Menschen bestehen. Aber so da in einer für den ungebildeten Pöbelverstand sehr schweren oder zumeist wohl gar nicht begreifbaren Sphäre des transzendentalen inneren Wesens in Bezug auf die ot-psychoelektromagnetischen Lebenskraftäußerungen ein jeder Schuhflicker experimentieren und dann mit der Fülle seines Unverstandes über die Sache selbst irgendein lächerlich dummes Urteil schöpfen und daraus Folgerungen ziehen will, dann muss die gute Sache, wie bedeutungsvoll sie auch in sich sein mag, offenbar ungeheuer verlieren und am Ende ins vollkommen Lächerliche übergehen, zumal wenn sie sogar von den gelehrt sein wollenden Tagschreibern in ihrem geistlosen und aller Wahrheit baren Quod libet Schriften, die in der Welt nun zumeist gelesen werden, als ein lächerliches Unding verschrien wird. Die Frage hernach, ob die betreffenden Experimente der Welt etwas nützen können, kann fürs Allgemeine nur mit Nein beantwortet werden, weil sie, ehe sie von Kundigen gehörig beleuchtet werden, durch die Unkunde des Plebs teils ins Lächerliche und Nichtige gezogen und teils von der Dummheit am Ende gar verteufelt werden. Man hat nun Tausende der sogenannten prophetischen Tische für die Menschen sogar durch den Handel bestellt, und jeder Mann, der 30 Gulden entbehren kann, kauft sich einen solchen, macht dann Experimente und gibt dem Tischchen Fragen über ihm wenigstens gut mutmaßlich bekannte Dinge und Sachen. Ist der Fragesteller ein eskamotorisch pfiffiger Mensch, so leitet er unvermerkt das Tischchen so, dass dasselbe mittels der im Fuße befindlichen Stifte auf dem unterlegten Bogen Papier natürlich auf eine etwas plumpe Weise notwendig dieselbe Antwort schreiben muss, die sich der Tischchenmagnetiseur gedacht hat. Und haben nun, wie gewöhnlich, zwei Magnetiseure ihre Hände auf das Tischchen gelegt, so leitet es gewöhnlich der Stärkere. Und das Tischchen schreibt dann, was der stärkere Magnetiseur will. Fragt nun ein Dritter um etwas Verborgenes, wofür der stärkere Magnetiseur keine auch nur annähernde Wahrheitsahnung hat, so kommt sicher notwendig entweder gar keine oder eine höchst dumme und von der Wahrheit fix sternweit entfernte Antwort zum Vorschein, durch die dann der vielleicht zum Glauben schon halbwegs geneigte Fragesteller gänzlich abgestoßen wird und die ganze Sache als etwas Lächerliches verwirft. Ebenso ist es auch töricht, Kinder zu Experimentanten zu machen, obgleich hier das Experiment einen ganz anderen Charakter annehmen wird, so wird es dennoch zu keiner Belehrung taugen. Denn wenn die Kinder auch durch die eigentliche Ode-Psycho-Dynamis den Tisch in eine Bewegung versetzen, wer aber kann dann auftreten und die wunderliche Erscheinung genügend erklären? Die experimentierenden Kinder sicher nicht und die Zusehenden auch nicht. Und die Beobachter und Experimentanten stehen dann da gleich dem müden Ochsen am Berge und verlassen am Ende noch unbefriedigter das Experiment als die, welche durch einen recht pfiffigen Eskamoteur an einem Abend beim vollen Becher Wein so recht weidlich heidnisch breitgeschlagen worden sind. Eskamoteur, Taschenspieler, Zauberkünstler. In den ernsten Wissenschaften Bewanderte werden freilich auch bei einem noch so geschickten Eskamoteur wissen, woran sie sind. Sie lachen und ergötzen sich am Gelingen des gewisser Art unschädlich scheinenden Betrugs. Die größere Zahl der Laien aber halten den Eskamoteur für einen Magier oder wenigstens für einen Menschen, der mit geheimen Kräften im Bunde seine Experimente auf dem Wege der unglaublichsten Geschwindigkeit vollführt. Was gewinnen aber beide Teile daraus? Nichts. Denn der Gelehrte weiß es zwar wohl, dass das alles auf einem ganz natürlichen Wege zustande gebracht wird, aber das eigentliche Wie bleibt ihm dennoch mehr oder weniger ein Rätsel. Der Laie aber sieht ohnehin den Wald vor lauter Bäumen nicht und hält in der Nacht seiner Intelligenz einen Baumstock entweder für ein Gespenst oder für einen Bären. Und so haben am Ende beide, der Gelehrte und der Laie, den Eskamoteur, wenn schon aus verschiedenen Beweggründen bewundert, aber gelernt von ihm keiner irgendetwas.